Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Zuerst kommt die Stärke und dann vielleicht der Frieden. Das scheint die neue Devise in der Weltpolitik zu sein. Wie aber geht es jetzt weiter im Krieg? Iran, USA, Israel. Was kommt jetzt und vor allem, welche Rolle könnte künftig Europa spielen? Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, war das jetzt sinnvoll, was geschehen ist, oder war das ein nicht kalkulierbares Risiko? Der Angriff von Donald Trump gegen den Iran war auf jeden Fall historisch. Und die Vereinten Nationen, welche Rolle spielen die eigentlich überhaupt? Gibt es die überhaupt noch? Muss man sich wirklich fragen, denn die Zeit, wo wirklich der UN-Generalsekretär entscheidende Worte gesprochen hat, scheint vorbei zu sein. Andere Themen sind, in Österreich steht der Schulschluss an und Schulschluss bedeutet auch ein Zeugnis für die österreichische Regierung. Wie ist eigentlich die Performance der Regierung gewesen in den vergangenen etwas mehr als 100 Tagen? War es gut oder war es eben schlecht? Und die Spesenaffäre erschüttert die neue Bundesregierung. 1,7 Millionen sind in nur 28 Tagen für Beraterhonorare extern ausgegeben worden. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße im Studio wieder Robert Miesig, Autor, Dramaturg und SPÖ-Insider sowie der FPÖ-nahe Politikberater Heimo Leposchitz.
Hallo.
Herr Leposchitz, war das jetzt richtig, was Donald Trump getan hat, oder war das das Öffnen der Büchse der Pandora?
Na, zuerst muss man mal sagen, dass wir das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts gesichert wissen. So, das ist ein Propagandakrieg in erster Linie. Normalerweise ist anzunehmen, dass gerade die Israelis mit dem Mossad und die Amerikaner mit ihren Geheimdiensten am besten informiert sind auf der Welt, was der Iran macht. Wir sind aber alle gebrannte Kinder aus dem Irakkrieg, wo die Amerikaner einfach knallhart Massenvernichtungswaffen der Amerikaner erfunden haben, um den Einmarsch zu rechtfertigen und den damaligen Außenminister Colin Powell mit die Falken unter Cheney, den Außenminister Powell, vor die UNO geschickt haben mit gefälschten Beweisen. So, das ist etwas, wenn man so Geschichte irgendwie sieht, sollte man einmal grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig sein, hier irgendwelche Sachen nachzuplappern, sondern versuchen, eine eigene Position zu erreichen. Ich gebe nur ein Beispiel, wenn Trump und die Israelis sagen, sie haben das iranische Atomwaffenprogramm beseitigt mit einem Schlag, das ist ja auch transportiert worden. Wenn das so großartig und erfolgreich ist, erstens, es gibt keine messbare erhöhte Strahlung, was schon erstaunlich ist. Und das Zweite ist, warum bombardieren die Amerikaner dann heute den gleichen Berg noch einmal, wenn eh schon alles vernichtet worden ist? Also das würde mich jetzt zum Hinterfragen bringen, noch dazu mit Raketen, die extrem teuer sind und von denen auch die Amerikaner angeblich nur, also diese Bomben, die in den Boden bohren, diese GBUs, auch die Amerikaner angeblich nur 20 bis 30 Stück haben, warum die extrem viel kosten, wenn das alles so erfolgreich war, warum bombardiert man noch einmal? Es ist eine, glaube ich, sehr, sehr verfahrene Situation im Nahen Osten, kaum lösbar, weil es gibt diesen Flächenbrand im Nahen Osten-Bereich. Die Türkei ist ein kriegsführendes Land im Nordirak und in Syrien. Syrien, Bürgerkriegsland, noch immer von Islamisten übernommen. Der Irak vom Bürgerkrieg zerfressen, der Iran im Krieg. Libanon mit den Hisbollah-Problemen von den iranischen Milizen im Jemen. Der Krieg von Saudi-Arabien und Katar. Es gibt ja diesen Flächenbrand schon. Und Israel versucht jetzt meiner Ansicht nach einfach Tatsachen zu schaffen, weil Israel international sowieso schon im Ansehenseck ist mit Gaza. Und man jetzt einfach, nachdem man die Hisbollah ausgeschaltet hat, im Sinne eines meiner Meinung nach Masterplans von Netanyahu jetzt auch iranische Bedrohung miterledigen will. Und ein Satz nur noch, ich halte es persönlich für ein extrem gefährliches Spiel von Netanyahu. Es ist verständlich, meiner Meinung nach, aber es ist ein extrem gefährliches Spiel, weil wenn man das iranische Atomprogramm nicht völlig ausschaltet, und ich wage wirklich zu bezweifeln, dass die Iraner alles an einem einzigen Ort gelagert haben, weil die haben ja mit diesem Angriff der Israelis gerechnet, dann kann man sich jetzt sicher sein, dass der Iran, wenn er nicht vorgehabt hat, eine Atombombe zu bauen, jetzt mit Sicherheit eine Atombombe bauen wird, um sich unangreifbar zu machen.
Das heißt, Sie sagen, das war unkalkulierbares Risiko, was da begangen wurde?
Ich sage, ich weiß es nicht. So, aber jeder, der behauptet, er weiß es, glaube ich, lügt oder täuscht Expertise vor, die er nicht hat. Also ich glaube, bis auf die Amerikaner und den Mossad weiß kaum jemand wirklich, wie die reale Situation ist.
Ja, wie sehen Sie das, was Hermole Poschitz jetzt gesagt hat?
Ich sehe das ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich würde auf Ihre Frage auch sagen, natürlich ist es ein unkalkulierbares Risiko und es ist eine Art von Abenteurertum, der sich eingeschlichen hat. Also man sollte jetzt, glaube ich, auch Israel und Benjamin Netanyahu auseinanderhalten. Benjamin Netanyahu ist ein Abenteurer und das wissen wir seit Anfang der 90er Jahre, als er irgendwie gehetzt hat gegen Yitzhak Rabin und den Friedenskurs, was dann in der Ermordung von Yitzhak Rabin gemündet hat. Also das hat man ja schon vergessen, welche Rolle Netanyahu da gespielt hat. Das war ja mehr als nur dieses übliche Hintergrundrauschen, wo jemand das Klima vergiftet und dann ein Irrer schießt, sondern das war ja unmittelbar miteinander verbunden. Und das ist seine ganze 30-jährige Karriere. Mit Donald Trump hat er jemand gefunden, der sich da von ihm hineinziehen lässt in seine, das, was ihm sozusagen auch für den Machterhalt zu Pass kommt. Das ist jetzt mal die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass wie immer sozusagen, natürlich muss man das mit vielen Fragezeichen versehen, insbesondere wie nah der Iran bei einer Atombombe war. Und es gab ja auch dieses Abkommen, das 2015 verhandelt worden ist, das ja die USA dann gekündigt haben, das sehr viel besser gewesen wäre als alles das, was seither gefolgt ist. Aber das war ja auch Teil von Trumps Abenteuertum, das zu kündigen. Das gesagt habend, ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass man präventiv ein Atomprogramm ausschaltet. Ja? Das ist natürlich verständlich. Ja? Nur ist es, hat es natürlich ganz viele, Sie haben Büchse der Pandora gesagt, ja? Es öffnet die Büchse der Pandora schon alleine deswegen, weil noch in einem Schritt weiter jedes Völkerrecht ausgeschaltet wird. Ja? Und jetzt wissen wir natürlich, das Völkerrecht ist unvollständig, es ist lässt sich nicht immer durchsetzen. Es ist nicht wirklich etwas, auf das wir uns jederzeit berufen können und das sozusagen das Recht durchzusetzen vermag. Aber besser, man hat Regeln, als man spielt ohne jede Regeln. Und wir kommen jetzt natürlich in zunehmend eine Situation hinein, wo eine vollständig regelfreie Welt existiert. Ja? Und das ist dann das Gesetz des Dschungels. Und ob man das will, ja? Das kann man sich natürlich mit Recht fragen. Und da kommen wir jetzt zur Rolle von Europa und den Vereinten Nationen natürlich. Das sind die Letzten, die sich noch irgendwie auf die Regelbasiertheit stützen, mit wenig Macht, aber die Einzigen, die es tun. Ja, also da würde ich schon sagen, da haben wir eine große Aufgabe.
Ja, aber US-Präsident Trump hat ja gesagt, Europa sei naiv, dass man eben glaubt, dass man mit Verhandlungen mit dem Iran weiterkommt. Und eingangs habe ich ja erwähnt, die Welt wird momentan durch eine Politik der Stärke, der militärischen Stärke, das hat es in den vergangenen Jahrzehnten so nicht gegeben.
Kompletter Widerspruch. Natürlich, die Amerikaner haben immer eine Politik der Stärke gemacht. Also die Amerikaner haben völkerrechtswidrig Belgrad bombardiert, um den Kosovo abzuspalten. Das ist gleich, das ist etwas,
oder also den Balkankrieg zu beenden. Ja. Das kann auch sein.
Ja, aber es ist trotzdem völkerrechtswidrige Bombardierung ohne Mandat. Die USA sind einmarschiert in Panama, weil der Drogenpräsident nicht mehr den Amerikanern gefolgt hat. Die Amerikaner sind einmarschiert in Grenada. Diese Amerikaner sind einmarschiert in Vietnam. Die Amerikaner, sie haben den Irakkrieg mit Lügen begonnen. Die Amerikaner haben immer mit Stärke gemacht. Die Amerikaner haben sich nur aufgeregt, wo die Russen das mit der Ukraine gemacht haben. Hingegen kein Mensch hat sich aufgeregt, wo Aserbaidschan, dass er uns jetzt das ersatzgute Öl und wertehaltige Öl und Gas liefert, die Armenien angegriffen hat und Bergkarabach jetzt im letzten Jahr ethnisch gesäubert hat. So, das ist eine absolute Doppelmoral. Es hat immer, Großmächte haben, ja, ich glaube, Bismarck, glaube ich, wird das zugeschrieben, dass das Zitat mit Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen und der Großmacht hat Interessen. Und aus Sicht der Amerikaner macht diese Bombardierung natürlich aus mehreren Gründen Sinn. Erstens zeigen sie Leuten wie dem chinesischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten, Kinder, der Westen ist immer noch mächtig und wir können euch jederzeit erwischen, egal in welchem Berg ihr euch versteckt. So, zweite Geschichte, die USA profitieren wirtschaftlich von diesem Angriff, weil der Öl- und Gaspreis steigt und die USA, doch natürlich, die USA liefern ja das Gas nach Europa und verdienen ja auch mehr. So deppert, also die Amerikaner haben immer noch einen Plan dabei gehabt. Der Iran wird geschwächt, weil Iran ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten Russlands. Die iranischen Drohnen spielen eine wichtige Rolle an der ukrainischen Grenze. Und noch was ist, wenn der Iran die Straße von Hormuz sperrt, zur Erklärung, das ist diese Meerenge im arabischen Golf, die 3 Kilometer nur breit ist für große Frachtschiffe. Wenn das gesperrt wird, explodiert der Ölpreis, aber der Iran ist auch der größte Lieferant für China für Öl. So, also China kriegt ein ganz, ganz grobes Problem bei der Ölversorgung und bei der eigenen Industrie und bei der Energieversorgung. So, aus Sicht der Amerikaner macht das massiv Sinn, egal ob man das teilt oder nicht teilt, aber es ist eine ganz klassische Großmachtpolitik, die die Amerikaner die letzten Jahrzehnte immer gemacht haben. Es regen sich Amerikaner halt nur immer darauf auf, wenn es wer anderer macht.
Naja, da habe ich einen Widerspruch. Erstens mal, mit vielen hast du recht, mit allen hast du nicht recht. Also wenn wir jetzt sozusagen den Balkankrieg nehmen, das hatte ja die Verhinderung einer ethnischen Säuberung des Kosovos hatte ja eine Vorgeschichte, nämlich sozusagen auch den Krieg, den es in Bosnien-Herzegowina gegeben hat, wo ja die Amerikaner, die Vereinigten Staaten und die NATO nicht eingegriffen hat, mit unglaublichen Menschenrechtsverletzungen. Und dann hat man irgendwann mal eingegriffen und am Wochenende bombardiert und dann war dieses Massaker zu Ende.
Aber ja? Es gibt halt keine guten und schlechten
Völkerrechtsverletzungen. Aber sozusagen, es gibt aber schon, nein, das stimmt übrigens nicht, weil es gibt natürlich in der UNO, im Völkerrecht mittlerweile so etwas wie die Responsibility to Protect, das Recht und die Verpflichtung sogar einzugreifen, wenn es genozidartige Menschenrechtsverletzungen
also
gibt.
Also die gibt es im Kosovo eher in den Serben und Albanern.
Entschuldigung, also vorher in Bosnien.
Ja, aber im Kosovo
nur dieses Beispiel, dass nicht alles immer gleich ist. Ja? Das will ich
die einen sind gut, die anderen sind böse.
Und mein zweiter Widerspruch, es gibt zwischen gut und böse manchmal auch irgendwie sozusagen die Grauzonen und das, wo man nicht war, wo sozusagen ein einerseits, andererseits, wo beides richtig und beides falsch
stimmt,
ist. Ja?
Stimmt,
wo du falsche absolut. Wahrheiten und wahre Falschheiten hast zur Auswahl und dann entscheide dich mal. Das würde ich schon einen Unterschied machen. Das zweite ist natürlich der Einspruch, der wichtiger jetzt in unserem Zusammenhang ist, ich sage Abenteuertum, was die Vereinigten Staaten machen. Ja? Und was Abenteuertum heißt eben auch, dass man gegenüber seinen eigenen Interessen blind ist. Ja? Die Vereinigten Staaten während demokratischen Präsidenten, während Obama, während anderen Zeiten, haben immer eine Balance gehalten zwischen Regelhaftigkeit und Bündnistreue und auch Rücksichtnahme auf Bündnispartner und der militärischen Macht. Ja? Mal ist es in die eine oder andere Seite.
Also das werden die Gefangenen von Guantanamo anders sehen.
Nicht immer war es gut. Ja? Nur was jetzt passiert, wird niemand nützen. Und das sieht man ja Trump. Trump ist seit 4 Monaten an der Macht. Ja? Was hat er angefangen? Einen Handelsstreit mit wahnsinniger Zollpolitik, die Konjunktur auf der ganzen Welt auch zum Nachteil der Vereinigten Staaten und deren Bürgerinnen und Bürger runterfahren wird. Und natürlich, wenn der Ölpreis hochgeht, ja, wenn die Straße von Hormuz gesperrt würde, was wir jetzt mal nicht hoffen wollen, aber selbst wenn es nicht gesperrt wird, ist vielleicht der Ölpreis um 30% höher. Natürlich wird sich der höhere Ölpreis auch auf einen höheren Ölpreis und Benzinpreis an den amerikanischen Tanksäulen umsetzen. Genauso wie sie die Ergebnisse des Zollstreits in höheren Kosten für die amerikanischen Verbraucher umsetzen wird. Aber die Kosten tragen wir alle. Also die Vereinigten Staaten, deren Bevölkerung hat eine hohe Inflation und eine schlechtere Konjunktur. Und wir auch. Wir werden eine höhere Inflation haben und möglicherweise auch noch niedrigeres Wirtschaftswachstum oder eine Rezession, als wir es ohnehin hätten.
Ja, trotzdem bleibt jetzt die Frage, wie kann man diese aufgeheizte Stimmung, das, was jetzt passiert ist, wieder einfangen und vor allem, wie geht es weiter? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, war das jetzt kalkuliertes Risiko, was Trump angeordnet hat in seinem Einsatz im Iran, oder war das gut, was hier umgesetzt wurde? Nur kurz zur Erinnerung, in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind 7 US-Tarnkappenbomber aus Amerika gestartet. Fast 37 Stunden waren diese Flugzeuge unterwegs. In der Luft wurden sie aufgetankt. Danach sind die 3 Atomanlagen im Iran bombardiert worden, und zwar Fordo, Isfahan und Natanz. Niemand kann genau sagen, was jetzt wirklich vernichtet worden ist. Sind die Zentrifugen, die der Iran tief ins Erdreich vergraben hat, jetzt alle ausgeschaltet worden oder nicht? Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen die internationale Atomenergiebehörde sagt. Eines steht aber fest, Strahlung ist keine ausgetreten, das wurde jetzt bereits gemessen, liegt aber wohl auch daran, dass Uran als solches, wenn es nicht bearbeitet wurde, nicht strahlt. Trotzdem bleibt die Frage, war das jetzt ein kalkuliertes Risiko oder was war das, was da passiert ist?
Na, bis zu einem gewissen Grad weiß man es nicht, weil wir ja auch ganz gar nicht wissen, wie die Entscheidungsfindung im Weißen Haus war. Also Netanyahu hat ja mal Tatsachen geschaffen, nach allem, was wir wissen, gegen die Wünsche der Trump-Regierung. Aber das ist jetzt auch nur etwas, was wir mit großen Fragezeichen wissen. Dann hat sich Trump quasi von Netanyahu hineintigern lassen in dieses Abenteuer, aber natürlich mit einem sehr beschränkten Einsatz, das muss man auch dazu sagen. Ja? Also ein nächtliches Bombardement einer Atomanlagen zur Ausschaltung eines Nuklearprogramms ist jetzt noch kein Krieg. Ja? Das ist ein militärischer Einsatz, es ist ein militärischer Schlag, aber ein Krieg ist etwas anderes. Wenn es dabei bleibt, kann man möglicherweise die Eskalation einfangen. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie das iranische Regime reagiert. Das ist einerseits geschwächt, hat de facto keine Möglichkeit zur militärischen, realistischen Gegenwehr, aber gleichzeitig sein Gesicht verloren. Ja? Also wird es wahrscheinlich irgendwelche Maßnahmen setzen, um sein Gesicht wieder zu wahren. Und da darf man halt nur hoffen, dass die sozusagen einigermaßen vernünftig sind und die Maßnahmen setzen, die einigermaßen sozusagen beschränkt, eine beschränkte Sache ist, was sie in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht haben. Ja, also insofern kann man darauf hoffen, dass das der Fall ist, also dass nicht die Straße von Hormuz gesperrt wird, dass nicht sozusagen große Terroranschläge gegen amerikanische Botschaften und sonst irgendwo in der Region stattfinden. Das wären, oder in Europa, ja, das wären ja alles Dinge, die auch ein geschwächtes Regime noch tun könnte, aber gleichzeitig auch weiß, dass das die weiter an der Eskalationsschraube drehen würde. Davon würde ich jetzt mal, einigermaßen optimistisch, wenn man das in diesem Zusammenhang dieses Wort überhaupt gebrauchen mag, davon ausgehen, dass jetzt das Ganze ein bisschen im Griff behalten wird, sagen wir mal so.
Was mir in der Diskussion ein bisschen fehlt, ist, dass ja der Iran zuerst Israel angegriffen hat. Der Iran hat ja Drohnen im Zuge des Israels-Gaza-Angriffs Drohnen auf Israel geschossen. Das war schon mindestens 2 oder 3 Mal, hätte ich jetzt im Kopf. Also das sind einmal Erstangriffe des Iran gewesen. Das sollte man vielleicht
auch wiederum Reaktionen auf die Ausschaltung Spitzenfunktionären.
Aber ich sage nur, das ist eine einseitige Geschichte. Israel hat einfach ohne irgendwas angegriffen, stimmt so auch nicht. Weil das fehlt mir ein bisschen in der Diskussion, und ich würde sagen, ich glaube, die Israelis sehen das als Großreine machen. Also sie haben die Hamas, sie sind dabei, die Hamas auszuschalten, was meiner Meinung nach nicht so ganz funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Sie haben aber mit Abstand die Hisbollah massiv geschwächt, also alle diese Vortruppen des Iran, also die Terrorismus-Vortruppen des Iran massiv geschwächt, und jetzt versuchen sie, die Mullahs direkt zu erwischen. Das schaut schon nach einem gewissen Strategieplan aus, wenn die Amerikaner sagen, wenn man sagt, die Amerikaner sind da dann reingestolpert, weil sie mussten, also wenn die Amerikaner gibt es einen amerikanischen Think Tank, der sehr, sehr gut ist auf X, die haben vor 2 Wochen schon geschrieben, dass auffällig ist, dass die Amerikaner 25 Tankflugzeuge nach Zypern verlegt haben, schon vor 2 Wochen. Also da dürfte man zumindest was vorbereitet haben und nicht ganz unvorbereitet in irgendwas gestolpert zu sein. Das sind so kleine Indizien, die hier dabei ist, und ich glaube, Was mich wieder positiv stimmt, ist ja, es gibt ja karabische Allianz gegen Zypern, gegen Israel. So, der Libanon ist mit sich selbst beschäftigt. Jordanien hat sogar iranische Drohnen mit abgeschaffen. Die Ägypter haben null Interesse, irgendwelche Palästinenser ins Land zu lassen. Also die Ägypter haben den dreimal so hohen Zaun wie die Israelis gegenüber dem Gazastreifen. Also diese arabische Allianz gibt es nicht. Plus sämtliche Nachbarn des Iran fürchten die Mullahs und sind Sunniten und keine Schiiten. Also der Iran hat alles daran getan, seine Nachbarn zu destabilisieren. So, das ist das große Problem in der Geschichte, und da ist jeder Staat gegen jeder Staat. Also jeder Staat hat ein Problem mit einem anderen, plus die internen Bürgerkriege, wo jeder Vertreter sind. Also das ist eine sehr schwierige Situation, die Israel halt jetzt ausnutzt. Ich sage nur, wenn man das Atomprogramm nicht ausschaltet, werden die Iraner jetzt mit Sicherheit Atombombe bauen. Und das ist ein massives Risiko. Nur diese Naivität jetzt zu tun, dass jetzt auf einmal ist das Recht des Stärkeren. Also in den USA gilt jetzt seit über 100 Jahren die Monroe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin heißt, wenn Amerikas Interessen in der eigenen Nachbarschaft oder irgendwo bedroht sind, dann greift Amerika militärisch ein. Das hat man zwar bei den Russen kritisiert, aber selber auch immer gemacht. Also zu Recht kritisiert bei den Russen, muss man dazu sagen, nicht, dass man ins falsche Licht kommt. Aber das ist eine Doppelbödigkeit. Aserbaidschans Angriff auf Armenien hat kein Mensch gekratzt, hat es kein einziges Sanktionspaket gegeben, sondern wir kaufen denen mehr ab. So, das ist alles eine Doppelbödigkeit. Großmächte machen Großmachtpolitik und der Westen hat, Trump hat gezeigt, dass die USA immer noch stark und mächtig sind, und nachdem die Iraner mit der neuesten russischen Abwehrtechnologie ausgerüstet sind, wie hilflos die noch immer teilweise ist gegen die überlegenen Amerikaner, das ist eine schöne Botschaft nach Russland und nach China, die Amerikaner sehr deutlich abgesendet haben.
Also erst einmal würde ich mal sagen, braucht keinen großen Beweis, da braucht man nicht unbedingt einen Beweis, dass man 3 Tarnkappenbomben oder 7 oder wie viele auch immer in den Iran
14 Bomben.
Bitte?
7.
Robert, nur ein Widerspruch, ja. weil ganz kurz, du hast schon recht, aber es hat ja geheißen, dass
insgesamt waren 125 Flugzeuge.
Ja, aber es hat ja geheißen, dass 2 F-35 der Israelis von den Iranern abgeschossen wurden. Das ist etwas, was für die Amerikaner echt gefährlich ist, dass die Iraner.
Aber wir wollen jetzt nicht Bodycounting machen.
Das ist das Beweis, dass die USA einen relativ militärisch geschwächte Mittelmacht mit Tarnkappenbombern überraschen kann, ist jetzt, also den Beweis hätten sie nicht unbedingt erbringen müssen, das hätten wir vorher auch schon gewusst. Also das will ich hier in diesem Zusammenhang sagen. Und nur, du hast ja in vielem Recht, ja, auch in deiner Kritik an dieser, oder dem Aufspießen, nennen wir es mal so, der Doppelmoral westlicher Werte und so weiter. Ja. Das ist ja völlig klar. Die Vergangenheit war nicht das Paradies der völkerrechtlichen Regelhaftigkeit. Ja. Natürlich nicht, ja, aber die Vergangenheit war zumindest eine Zeit des Schritt für Schritt der Regelhaftigkeit annähern oder zumindest einen gewissen Grad der Regelhaftigkeit
beizubehalten
in der Welt.
Ja, weil innerhalb der internationalen Supermacht waren.
Innerhalb der internationalen Konfliktarena, ja, wenn man das so nennen mag. Ja. Und jetzt erleben wir halt in den letzten Jahren, in Russland, beginnen aber auch mit dem Vorgehen der USA an manchen Stellen, beginnen mit der völligen, ist mir wurscht, was das Völkerrecht sagt, ich schlage jetzt einfach massiv zurück und kümmere mich um nichts von Netanyahu und so weiter und so fort. Überall, selbst bei den Ländern des Westens, ja, erlebst du eine völlige Untergrabung der Regelhaftigkeit, ganz zu schweigen von Ländern wie Sudan, ja, wo man ja eh immer schon damit gerechnet hat und es einen nicht überrascht hat. Ja. Insofern, kleiner Einschub, würde ich ja auch sagen, das ist die gute Doppelmoral, würde ich es nennen, ja, dass man an Länder des Westens, ja, die sozusagen diese Regelhaftigkeit unterschrieben haben mal und mal dafür gestanden haben, ja, natürlich schärfer beurteilt als irgendwelche Autokratien, Diktaturen und Länder wie von Idi Amin, ist doch was Gutes und Richtiges. Ja. Also das würde ich hier schon dazu sagen, und das führt eben, und das ist halt die Gefahr, zu einer Untergrabung jeder Regelhaftigkeit, zu einem Gesetz des Dschungels, und am Ende ist das Gesetz des Dschungels für uns alle nicht gut. Ja. Den Preis werden wir alle dafür zahlen.
Ja, trotzdem bleibt halt die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Europäer? Und vorab noch ein anderes Ding. Der amerikanische Verteidigungsminister hat explizit mehrmals erwähnt in seiner Pressekonferenz, dass das iranische Militär nicht bombardiert wurde und auch die iranische Zivilgesellschaft mehr oder weniger nicht angegriffen worden ist von den Amerikanern. Jetzt gibt es natürlich schon Gerüchte darüber, welche Rolle könnte die iranische Armee tatsächlich spielen bei einem möglichen Umsturz jetzt im Iran. Die iranische Armee hat 1 Million Soldaten unter Waffen. Dazu kommen die republikanischen Garden, die sehr wohl bombardiert wurden. Ja, will man auf diese Art und Weise möglicherweise einen Putsch in Teheran erzwingen?
Das glaube ich erstens nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das Ziel der Vereinigten Staaten, weil sonst würden sie anders vorgehen, Regime Training im Iran ist. Das will Ben Netanyahu, das will die US-Regierung, glaube ich, im Augenblick nicht. Vieles von dem, was Sie geschildert haben, die unterschiedlichen Aussagen in den Vereinigten Staaten, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Trump-Lager, also der rechte Flügel der Republikaner, selbst gespalten ist. Die einen sind Falken und im der Tradition der Neocons wollen sie überall in der Welt hineinregieren. Aber der andere Teil sind ja diejenigen, die gesagt haben, wir wollen eigentlich der Schlussstrich unter diese Politik sind. America first, make America great again und nicht mehr Engagement in der Welt. Ja? Insbesondere die Leute wie G.D. Vance, die das immer propagiert haben und jetzt hinter Trump stehen müssen und diese Bombardements rechtfertigen müssen, was ja zu den verrücktesten Verrenkungen führt, auch rhetorischer Natur. Also ich glaube, was G.D. Vance oder ein anderer, die heute gesagt haben, das war the most peaceful bombardment in the history. Ja? Also das friedlichste Bombardement der Geschichte. Ich meine, das ist ja wie Orwell's Speech, aber die Orwell's Speech hat einen Grund, nämlich, dass man der eigenen Bevölkerung oder der eigenen Basis signalisiert, das ist jetzt zwar ein Ausreißer und entgegen dem, was wir versprochen haben, aber nur ein ganz kleiner und dabei bleibt es ja wieder.
90 Millionen Einwohner hat der Iran. Viele Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan, aber auch aus Syrien leben derzeit im Iran. 3,5 Millionen Afghanen. Ja, man glaubt immer, dass der Iran so eine monolithische Gesellschaft ist, die geschlossen ist. Ist es aber nicht. Es gibt viele Ethnien, es gibt viele Strömungen. Was passiert, wenn das Regime kippt im Iran?
Also man muss kein Fan des Mullah-Regimes sein, wenn die Amerikaner das Wort Regime Change in den Mund nehmen, und das machen sie, weil ich sage allein Trump mit Make Iran Great Again, so ist eine Regime Change-Aufforderung. So, und wir haben große, als Europäer, keine guten Erfahrungen mit Regime Changes, die durch die Amerikaner gemacht wurden im Nahen Osten. Ich sage einmal das Modell Irak, das Modell Libyen, Afghanistan, wo die Kommunisten von den Mujahedin, von den Amerikanern finanziert weggekämpft wurden. Das sind alles Staaten, wo es a der Bevölkerung nachher weiter schlechter gegangen ist und der Welt schlechter gegangen ist und Flüchtlingsströme nach Europa, primär nach Europa gekommen sind. Also das ist jetzt wirklich kein großes Erfolgsmodell, und die einzigen wirklich gewaltsamen Regime-Change, die funktioniert haben durch die Amerikaner, waren 45 Deutschland und Japan, die mir jetzt einfallen. So, das war aber nach einer totalen Kapitulation und einem totalen Krieg jeweils. Also das schaut ja nicht. Den Iran zu besiegen, ist viel Spaß, wenn man in Afghanistan komplett gescheitert ist. Und der Iran ist ja weitaus größer und eine uralte Kulturnation, die sich sicherlich nicht den Amerikanern ergeben werden. Und den Iran hat eigentlich noch nie jemand in der Geschichte besiegt auf Dauer, die schon die Römer sind an den Partnern.
Ja, ich glaube allerdings.
Aber die Grundgeschichte, ich sage nur, diese Grundgeschichte ist nur, es ist alles ein Spiel aus so vielen Dingen. Also ist ja auch dieser, ist es nicht umsonst, hat der Netanyahu einen Misstrauensantrag in der Knesset, dem israelischen Parlament, nur mit 2 Stimmen Mehrheit überlebt und hat 2 Tage später diesen Krieg begonnen. Das wird da wieder Rolle gespielt haben, ne? um abzulenken. Jetzt hat er das gesamte israelische Volk im Krieg den Iran wieder hinter sich. Das sind alles so Dinge, die miteinander spielen, und was halt das Furchtbare ist in der Geschichte, bluten und sterben tun die einfachen Leute. Zahlen tun es die einfachen Leute, die Politiker, die Eliten, die richten sich, ausgenommen jetzt im Iran, weil die Israelis natürlich, finde ich völlig richtig,
die
Revolutionsgarden. Ja, ich sage, das ist, muss man wirklich, deswegen erwähne ich es ja auch extra, das ist etwas, was glaube ich, Kriege würden nie beginnen, wenn die führenden Politiker immer zuerst an der Front sein müssten und wer die Welt von ewigem Frieden erfüllt.
Ich würde nur als kleine Ergänzung noch dazu sagen, es gilt generell, glaube ich auch, das sollte man auch aus der jüngeren Geschichte lernen, man muss überhaupt kein Fan irgendeines Regimes sein, um der Meinung zu sein, dass ein allmählicher Wandel und eine allmähliche Überwindung oder reformerische Überwindung der Autokratie immer besser ist als ein gewaltsamer Regime-Change. Weil, wie gesagt, also die positiven Exempel, wo es gelungen ist, Beispiele fürs Gelingen, waren das in den letzten Jahrzehnten relativ wenig.
Ja, das haben wir jetzt mehrmals besprochen. Also Irak schiefgegangen, Libyen schiefgegangen,
Afghanistan.
Syrien, ja, wissen wir noch nicht so recht, Afghanistan.
Also wenn man die Christen und Aleviten, sagt die Drusen und Aleviten, die werden das auch sagen, schiefgegangen nach tausenden Toten.
Ja, aber wir werden erst nach einigen Wochen, vielleicht nach Monaten oder Jahren beurteilen können, ob das, was hier geschehen ist, richtig war oder völlig falsch gewesen ist. Tatsache ist, das Regime im Iran ist eine religiöse Militärdiktatur, anders kann man das nicht benennen, und das Atomprogramm ist schon zur Gänze oder zum großen Teil ausgeschaltet worden. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Viele Komponenten dieses Angriffs sind jetzt noch nicht hundertprozentig bewertbar. Aber in der öffentlichen Diskussion wird immer wieder eine Frage gestellt. Stehen wir vor einem dritten Weltkrieg? Wird das ein Flächenbrand, der einfach nicht mehr zu löschen ist? Was geschieht jetzt? Die Leute haben Angst. Wie kann man diese Angst den Menschen nehmen, Herr Missi?
Naja, erstmal durch Realismus, wenn man den Menschen die Angst nehmen will. Ich meine, ich will ja den Menschen nicht die Angst nehmen, wenn die Angst berechtigt ist. Dann hat man ja mit Recht Angst, ja. Dann soll man ja jetzt auch nicht beschwichtigen. Aber natürlich reden wir nicht von einem Weltkrieg. Wir reden davon, dass sozusagen immer mehr Länder oder Nationen in diese Unsicherheit und Flächenbrand im Nahen Osten involviert sind. Und auf der anderen Seite hat man den Konflikt Russland gegen die Ukraine, wo sekundär man natürlich auch involviert ist. Und deswegen versucht Russland jetzt auch manchmal ein bisschen Öl ins Feuer im Nahen Osten zu gießen. Das stimmt schon. Aber das waren diese Formen von Konflikten, wie wir es auch im Kalten Krieg hatten. Ja? Also nehmen wir nur Indochina-Krieg, Vietnam-Krieg und so weiter und so fort. Das ist noch nicht ein Gegenüberstehen der großen Mächte, und das wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren, ja, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir sind nicht an einem Punkt, wo es einen dritten Weltkrieg gibt. Wobei es natürlich eine interessante Frage ist, weil Weltkriege nennt man ja auch immer retrospektiv erst einen Weltkrieg. Es gibt ja keine Behörde in der Welt, die sozusagen feststellt, das ist jetzt ein Weltkrieg. Ja? So. Also natürlich stellt sich die Frage, wann ist man eigentlich in einem Weltkrieg? Aber da würde ich jetzt sagen, da sind wir jetzt nicht, und wir sind auch nicht auf dem Weg dahin. Aber wir sind in einer Phase großer und bedrohlicher Unsicherheiten, sowohl in Sicherheitsnatur als auch, und das ist ja das für uns mindestens, oder nicht mindestens, für die Menschen, die sterben, ist es natürlich das eine viel dramatischer, aber es ist auch nicht ganz untraumatisch, diese Schockwellen, die es ökonomisch ausschickt in der Welt. Zerreißen von Lieferketten, Hochgehen von Öl- und Gaspreis, Inflation, die man dann wieder bekämpft durch staatliche Stützungsmaßnahmen. Irgendwann mal hast du aber auch ein Budgetdefizit und einen Staatsschuldenstand, der das nicht mehr erlaubt in dieser Form. Das erleben wir auch alles heute. Schon stellen wir uns vor, die nächste Krise, die staatliches Eingreifen auf ökonomischer Ebene verlangen würde in Hunderten Milliarden, ja, kann man sich heute nicht mehr leisten. Ja. Zu Beginn der Finanzkrise im Jahr 2010 ging das noch, oder 2009 ging das noch, die Weltfinanzinstitutionen zu retten und zu stützen mit unglaublichen Mitteln der Regierungen, die man übrigens vorher gesagt hat, sie sollen sie aus der Wirtschaft raushalten. da wären wir jetzt natürlich in einer ganz anderen Situation, was die ökonomischen Spielräume betrifft.
Herr Leposchitz, Sie haben vorhin eben gesagt, die Amerikaner beginnen Kriege immer mit einer Lüge. Ja, im Irak.
Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, Sie haben es mit Lügen begonnen.
Ja, Sie haben, im Irak war es die Lüge mit dem Giftgas, das Saddam Hussein nicht besessen hat. Und der Krieg in Libyen nach dem Sturz von Gaddafi endete eigentlich mit einem kompletten Chaos-Desaster. Aber gleichzeitig sagen die Amerikaner, die Europäer sind mit ihrem Verhandlungswahnsinn völlig naiv. Wie würden Sie eigentlich mit der Militärdiktatur in Teheran umspringen, wären Sie an der Macht?
Kommt darauf an, wo ich an der Macht wäre. Wäre ich in Amerika an der Macht, glaube ich, würde ich sehr ähnlich wie Trump handeln, vielleicht etwas berechenbarer. Wäre ich in Österreich an der Macht, würde ich mich neutral verhalten. Es ist immer der Standort bestimmt den Standpunkt. Also wir sind keine Großmacht, wir sind ein kleiner Fleck mitten in Europa, der mit seiner Neutralität relativ gut gefahren ist. Mir ist aufgefallen, dass die österreichische Bundesregierung in all ihren Stellungnahmen kein einziges Mal das Wort neutral verwendet hat, sondern immer herumgeeiert hat. Wenn ich österreichischer Außenminister wäre oder Bundeskanzler, würde ich Österreich zum Frieden aufrufen und Österreich als Verhandlungsort anbieten.
Das hat ja die Außenministerin gesagt, aber das ist ja auch weit hergeholt. Ja.
Naja, aber Österreich ist Standort der Atomenergieorganisation. Österreich ist Standort der OPEC. Österreich ist Standort der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Österreich ist UNO-Standort. Das macht ja alles einen Sinn. Das ist ja von Kreisky's Außenpolitik auch aufgebaut worden. Und dass man diesen Vorteil, dieses Atu Österreichs nicht ausbaut, ne? Davon profitiert man ja auch wirtschaftlich. Niemand bombardiert das Land, in dem man verhandeln kann, oder niemand greift das Land an, wo man verhandeln kann, wo auch die eigenen Goldreserven und Geldreserven geliefert sind. So, warum greift niemand die Schweiz an? Hat niemand die Schweiz jemals angegriffen? Ja, weil das Geld aller Diktatoren und Autokraten etc. in der Schweiz gelagert ist. Das kann man jetzt moralisch verwerflich finden, aber ist sehr, also der größte Schutz der Schweiz ist nicht die Schweizer Armee, sondern die Schweizer Banken, ne? Weil alle Autokraten und Diktatoren ihre Milliarden dort gelagert haben. So brutal muss man das einfach auch sagen, weltpolitisch. Und wir sind in einem Weltkrieg. Wir sind in einem Wirtschaftsweltkrieg derzeit. Also wir haben den Block Amerika, wir haben den Block Europa, der überfahren wird, wir haben den Block der BRICS-Staaten mit Russland, China, Indien, die aber auch alle ihre Einzelinteressen massiv vertreten. Also wir sind in einem Wirtschaftsweltkrieg, in einem Handelsweltkrieg, der brutalst geführt wird, jetzt von Trump, von den Chinesen sowieso, die ja sich nicht im Gegensatz zu Europa nicht Milliarden nach Afrika schicken, damit sich irgendwelche Potentaten gut fühlen, sondern die dort auch
schicken deutlich mehr Milliarden nach Afrika.
Deutlich mehr Milliarden nach Afrika schicken, aber dort Infrastruktur aufbauen, sich dafür die Rohstoffreserven, die seltenen Erden etc. organisieren. So, also klassische Großmachtpolitik betreiben, was man den Chinesen nicht vorwerfen kann, die sich in Europa in Infrastruktur
Staatsaufbau.
Was eine Großmacht halt macht. Und mir kommt man also bei Angst, ich glaube, mir fehlt teilweise die Angst, nämlich die Angst bei den führenden Eliten vor einer Eskalation. Also mir kommt manchmal vor, je weniger Leute gedient haben, je mehr Wehrdienstverweigerer an führenden Positionen sind, desto kriegsbegeisterter sind mittlerweile diese Politiker und diese selbsternannten Führer. Das ist ja völlig absurd und wir verlassen ja auch unsere eigenen Werte. Wenn ich mir die Frau von der Leyen anhöre, die in den letzten Tagen gesagt hat, zu 150 Milliarden zusätzlichen Rüstungsausgaben, es ist absolut gerechtfertigt, dass man 150 Milliarden am EU-Parlament vorbei beschließt, wo sind wir denn? Was ist das für eine Blase von Flinten-Uschis, die an Demokratie, an gewählten Parlamenten einfach 150 Milliarden vergeben können? Das ist keine europäische Demokratie mehr, sondern das ist eine Autokratie. Und da warne ich massiv davor, ich halte das massiv für falsch. Das fordere aber auch seit Jahrzehnten immer, dass Europa sich auf eigene Füße stellt. Ich kann mich noch erinnern, alle, die jetzt schreien, Krieg, Krieg, Rüstung, haben Trump in seiner ersten Periode als Kriegstreiber diffamiert, wo er gesagt hat, die NATO, europäischen NATO-Länder müssen aufrüsten und ihren Beitrag leisten, weil man wird mit Russland ein Problem kommen. Also ich finde diese, wenn man sieht, man richtet sich, wie es passt, also Plattel im Winden und die Bevölkerung zahlt drauf. Das ist völlig, völlig abzulehnen, weil es der Bevölkerung in Europa immer schlechter geht und wir eigentlich nicht mehr ernst genommen werden. Also allein die Tatsache, dass die Amerikaner die Deutschen nicht informiert haben von Angriffen, der deutsche Außenminister, der mit dem stellvertretenden US-Außenminister nur mal 15 Minuten kriegt, hat das ja erbärmlich für eine der stärksten Industrienationen der Welt. 2 Stunden vor dem Angriff der Amerikaner gesagt hat, die Amerikaner werden nicht angreifen, zeigt erstens das tiefe Misstrauen innerhalb der NATO und wie unbedeutend Europa mittlerweile geworden ist.
Also ich muss da jetzt ein bisschen Einwände machen.
Ja? Bitte.
Also erstens mal sozusagen erbärmlich ist allemal noch vor allem die US-Regierung und Donald Trump und dass die ihre ehemaligen stärksten Verbündeten quasi nicht mehr wie Freunde behandelt, sondern halt wie ein Irrer, der glaubt, der kann sozusagen quasi seinen Egozentrismus in der ganzen Welt ausleben, ist ja eine Erbärmlichkeit dieser Regierung. Ja? Und alles wäre gut gewesen, wenn diese nicht an die Macht gekommen ist, aber so ist es jetzt nun mal so. Ja? Die andere Geschichte ist ja einfach sozusagen parteipolitische Diffamierung. Ja? Also niemand innerhalb an den Spitzenpositionen in der Europäischen Union, in Österreich ja sowieso nicht, weil wir ja eh sozusagen ein bisschen klein und unbedeutend sind, aber dort, wo die Länder groß genug sind, um eine Bedeutung zu haben, ja, braucht niemand von denen war sozusagen naiv und juhu, wir haben Krieg. Ja? Ich habe in die Augen dieser Staatsmänner geschaut, ja? Die haben permanente Angst gehabt, wie das begonnen hat, zum Beispiel mit Russland und der Ukraine, was jeder Schritt, den man selber setzt, an Gegenschritten der anderen bedeuten kann. Oder bloß ein Zufall, eine Rakete, die sozusagen quasi in Polen irrtümlich landet und dort große Verheerungen anrichtet und man einen NATO-Bündnis waltet, was man in diesen Fällen tut. Also diese Angst, eigentlich sozusagen alles zu tun, um ein Überschwappen dieses Konflikts und dieses Krieges auch noch zu verhindern und gleichzeitig aber auch den Angegriffenen zu unterstützen, die hat man permanent gespürt und doch nirgendwo eine Freude am Krieg. Ja? Und jetzt noch zu Österreich und die Europäische Union und der Frage der Neutralität. Ja, natürlich, gerade die jetzige Situation zeigt ja besonders, ja? Du hast sozusagen quasi die Kriegsgeilheit der amerikanischen Administration. Du hast Netanyahu mit seinem Abenteurertum. Du hast diese autokratischen, totalitären Regime in Iran. Und du hast eine Situation, wo wir das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Großteil der Bevölkerung der Welt nicht mehr in Demokratien lebt, ja, sondern in Autokratien. Ja, das war 2004 anders, ja, und seither kippt es wieder um. Da sind wir natürlich in der Situation, dass wir auch gegenüber Autokratien, ob wir sie gut finden oder nicht, Diplomatie betreiben müssen. Ja? Und schauen müssen, dass man alles tut, um mögliche Eskalationen zu verhindern oder die Eskalation zumindest ein bisschen geringer zu halten. Ja? Das ist die Aufgabe von Diplomatie. Ja? Die Diplomatie nur mit Freunden, die sie eh gut verstehen, ist nicht schwierig. Ja? Die Diplomatie mit Menschen oder mit Regimen, die ganz andere Werte vertreten, das ist ja wirklich das Schwierige, das Komplizierte, wo du auch immer Gratwanderungen zwischen den Werten Menschenrechte, Demokratie auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen die Friedenserhaltung auf der anderen Seite hast. Aber die Linie muss schon sein, und das ist, glaube ich, die europäische Linie, make peace great again und nicht make irgendwas anderes great again.
So, wir haben keine NATO-Linie, wir sind ein neutrales Land. Die NATO-Sehnsucht der jetzigen Bundesregierung ist absurd. Dass wir über die Friedensfazilität Waffenkäufe finanzieren, ist absurd. Österreich soll einen humanitären Beitrag leisten. Keine Partei hat sich gegen die Aufnahme von Vertriebenen ausgesprochen. Aber dass wir da Waffen mitfinanzieren und diese NATO-Sehnsucht der Regierung ist jenseitig, du hast richtig gesagt, die Aufgabe ist Diplomatie, das erreicht Österreich sicherlich nicht, wenn es der NATO beitritt. Also wird sicher nicht als unabhängiger Vermittler glaubwürdiger, wenn wir in die NATO reinkriechen, und für die NATO wird es militärisch relativ wurscht sein, ob die österreichischen Haflinger in die Ukraine geschickt werden. So, das ist die Grundgeschichte. Und wir, wenn man sagt, man darf keine Autokratien unterstützen, ja, bin ich völlig bei dir. Also die ukrainische Autokratie, wo Demokratie abgeschafft wird, wo keine Wahlen mehr kommen, wo Korruption herrscht, wo politische, demokratische Parteien verboten worden sind, wo Minderheitenrechte, die russische Sprache verboten ist, russische Musik, russische Bücher schon vor dem Krieg verboten worden sind, wo Oppositionelle mittlerweile eingesperrt werden, teilweise getötet werden.
Na, dann sind wir schon froh, dass euer Freund Putin dort jetzt Demokratie einführt.
Ja, aber entschuldige, nur weil Putin ein Verbrecher ist und und Russland ein Kriegsverbrechen
begeht. Ach so, sagst du auch noch dazu, dass Putin auch ein Verbrecher ist und nicht nur die Ukraine, die
na, absolut so gemein war. Aber wir finanzieren ja nicht Russland, also, sondern wir finanzieren die Ukraine als Europa. Der heilige Wolodymyr, der größte Bettlerpräsident. Entschuldige,
wo sind denn schon eine Balance?
Nein. Mein lieber Robert, ja. In der Ukraine, in Österreich werden die Pensionen gekürzt,
ja, natürlich.
Bei den Familien gekürzt. Es ist angeblich kein Geld da. Aber wir haben über 3,5 Milliarden in die Ukraine gezahlt. Wir leisten richtigerweise unseren Beitrag für die Vertriebenen, die im Land sind. Aber die Ukraine ist mittlerweile ein autoritäres Land, das kein einziges der Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt erfüllt. Ich bin selber bei ein paar Konsortien im Umfeld, die den Wiederaufbau der Ukraine schon überlegen, was man da machen kann. Und da sind 20-25% Schmiergelder für die Zelensky-Truppe eingeplant bei jedem. Und jeder überlegt sich, wie sie das machen können mit der Compliance. So, das ist ein korruptes Land. Und warum sollen unsere Pensionisten in einem neutralen Land für die Ukraine zahlen? Das ist ein völlige Absurdität. Das kann man, und wenn ich mir jetzt den Herrn Merz jetzt anschaue, der Herr Merz, der früher bei BlackRock war, der in seiner unendlichen Dummheit, außenpolitischen Dummheit sagt, die Israelis erledigen die Drecksarbeit für uns. Entschuldige, was ist das für eine Aussage?
Da bin ich ja ganz
ja, aber das sind also Sachen, das ist ein Kasperlgucken.
Aber
das machst du immer hervorragend. Nein, und deswegen, ich habe ja auch, manchmal lerne ich ja auch von dir. So, aber wenn zum Beispiel Deutschland sagt, wir stehen auf der Seite Israels und gleichzeitig gibt es eine Militärmesse in Deutschland, und was machen die Deutschen bei den Israelis? Die israelischen Stände müssen mit schwarzen Vorhängen verhängt werden, damit keiner die Israelis dort sieht. So, das ist ja lächerlich, das ist erbärmlich. Gleichzeitig hast du in Berlin Hamas-Demonstrationen, pro-Palästina, die gewalttätig sind, und dann werden pro-jüdische Demonstrationen verboten, weil man die Sicherheit der pro-israelischen Demonstranten nicht garantieren kann. Deutschland ist ein Failed State. Die Deutschen sind die Letzten, die irgendwo die Klappe aufmachen
müssen. Also erstens mal,
Berlin ist mittlerweile ein No-Go-Area für Juden. Das ist inakzeptabel.
Diese permanente Diffamierung von Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie erschüttert sind von den Menschenrechtsverletzungen, die in Gaza passieren, als Hamas-Anhänger, ja, das sollte man aufgeben. Das ist eben genau der Geist, aus dem heraus Herr Merz sagt, die Israelis erledigen die Drecksarbeit für uns. Da bin ich ganz bei dir. Selbst wenn man der Meinung ist, dass es eine gewisse Rationalität gibt, das iranische Atomprogramm auszuschalten, gibt es keinerlei Berechtigung für einen Regierungschef und Kanzler einer westlichen Demokratie, die das Völkerrecht unterschrieben hat, zu sagen, die erledigen die Drecksarbeit. Wenn ich mir das denke als Kanzler, darf ich es nicht sagen. Ja? Das ist das Erste. Ja? Das andere ist halt...
Bin ja bei dir? Nichts anderes habe ich gesagt.
Ich kann jetzt nicht alles, was du sagst, widerlegen. Ja? Bei manchen schwer. Bin ich bei dir, bei manchen bin ich sehr, sehr dagegen. Etwa dagegen... die reine Äußerung eines Erschütterung über das Leid und das Sterben von Hunderttausenden auch Kindern und Zivilisten in Gaza als Hamas-Propaganda zu diffamieren. Ja? Das ist sehr üblich geworden in Deutschland, und da sollte man ganz genau hinschauen. Es wird ja schon ein bisschen Hamas-Propaganda bei einem oder zwei oder drei geben, ja? Aber es sind nicht allzu viele. Ja? Der Großteil davon ist Diffamierung. Ja? Und über die Ukraine kennt man natürlich eine ganze Rede lang. Natürlich ist es kein EU-Beitrittskandidat, aber nur um ein Beispiel zu nennen, Ungarn würde heute auch nicht mehr in die Europäische Union.
Also in Ungarn können...
Ja?
Warte kurz noch.
Nein,
Budapest können Juden noch ganz sicher und unbeeinträchtigt auf die Straßen gehen, in Berlin nicht mehr.
Gut, das ist die Meinung von Herrn Leposchitz.
Auch die Meinung der Juden, ne, ja, der jüdischen Gemeinde
in Deutschland. Sicher einen radikalen, drei Radikale finden, wie den Herrn Kapp und Co., die das unterschreiben, ein Großteil unterschreibt.
Ich habe gestern mit Frau Sperrer diskutiert, die hat das 1:1 gesagt. Ne?
Ja, also, gut.
Trotzdem, gut, die sind halt nur Juden. Ne? Das ist so, so weit
nein,
sind wir schon.
Nein, bitte.
Den Islamismus
ich möchte jetzt wirklich eines klarstellen. Niemand, aber wirklich niemand hier am Tisch hat irgendetwas gegen Juden gesagt. Also das ist jetzt eine wirkliche
Missinterpretation,
das muss ich jetzt
so klar gehen kann.
Das muss ich jetzt so klar und deutlich sagen. Und in Österreich und in Deutschland können sich die Menschen frei und ohne
den islamistischen Rechtsextremitäre, genau,
auf den Straßen. So, jetzt muss ich trotzdem eingreifen. Wir wollten in dieser Sendung auch noch darüber diskutieren, wie schaut es eigentlich aus, wie ist das Zeugnis der österreichischen Bundesregierung und die Spesen-Affäre der neuen Bundesregierung. Schließlich sind 1,7 Millionen in nur 28 Tagen für externe Berater ausgegeben worden. Das geht sich heute leider zeitmäßig nicht mehr aus. Das dominierende Thema dieser Sendung war eben der amerikanische Angriff auf den Iran und die Folgen für die ganze Welt, aber auch natürlich für Österreich. Und eines muss ich auch dazu sagen, Österreich ist ein tolles Land mit sehr guten Menschen drin. Danke vielmals,
Schlechter Politik.
Danke vielmals, Robert Messig.